Nichts ist so beständig wie der Wandel. Das hat schon der griechische Philosoph Heraklit vor über 2000 Jahren festgestellt. Leben ist Wandel, Leben ist Veränderung. Nichts bleibt. Was wir allerdings heute erleben, ist ein Wandel unserer Umwelt, unserer Gesellschaft in immer größerer Geschwindigkeit, in ja, immer größere Schritte. Diese Geschwindigkeit, die gab es eigentlich noch nie. Wir haben Klimawandel, wir haben Zeitenwende, wir haben Digitalisierung. Der kleine Cartoon zeigt zum Beispiel, was die Digitalisierung mit uns macht in relativ kurzer Zeit. Ja, und eben dieser schnelle Wandel, stelle ich fest, wirkt sich eben auch auf unseren Glaube aus, ganz massiv. Also wir sehen auch in unsere christlichen Kirchen massive Veränderungen, Austritte in nie gekanntem Ausmaß. Wir sehen Polarisierungen, ja, von die einen, die sagen, es muss alles bleiben, wie es ist, darf ich nichts ändern. Ja, Glaube ist immer gleich, muss so bleiben, bis hin zur totalen Dekonstruktion des Glaubens. Also Glaube wandelt sich mit unserer Gesellschaft auch immer schneller. Und das ist ein Thema, das mich gerade beschäftigt, sehr beschäftigt. Ja, wie muss denn Glaube sich wandeln? Wohin wandelt er sich denn? Auch mein Glaube wandelt sich, muss ich sagen, gerade auch in einem schnellen Tempo. Ja, ich habe auch schon viele Wandlungen durchgemacht, und aber Wandel gehört auch zum Glauben, und das möchten wir heute anhand einem Text mal angucken. Man kann schlecht lesen, wir lesen aus 1. Johannes 2, Vers 12, das Kapitel ist überschrieben mit ermutigende Grundwahrheiten des Glaubens, und da schreibt der Johannes: Meine lieben Kinder, ich schreibe euch, weil euch eure Sünden um Jesu Willen vergeben sind. Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von allem Anfang an da war. Ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr den Bösen besiegt habt, den Teufel. Lasst es mich noch einmal sagen, Kinder, ich schreibe euch, weil ihr den Vater kennt. Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von allem Anfang an da war. Ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr stark seid. Das Wort Gottes ist in euch lebendig und bleibt in euch. Und ihr habt den Bösen besiegt. Johannes beschreibt hier eine menschliche Entwicklung. Ja, die Entwicklung vom Kind über junge Leute hin zu Vätern. Und er zieht Parallelen. Er vergleicht die Entwicklung, die menschliche Entwicklung, die jeder von uns durchmacht, mit der Entwicklung unseres Glaubens. Was hier nicht steht, ist die Mutter, die kommt natürlich am Anfang. Das heißt, die Mutter ist eigentlich das, was uns vertraut ist. Die, in deren Bauch wachsen wir auf, das ist der erste Herzschlag, den wir hören. Im Glaube sind es vielleicht andere Menschen, die ja uns Vorbilder sind, denen wir vertrauen, ja, deren Aussagen über Glaube wir Glauben schenken. Wenn dann das Kind geboren ist, dann ist seine erste Aufgabe oder das Erste, was er sieht, hoppla, da ist ja noch jemand außer der Mutter, da ist ein Vater. In Vers 14 sagt er, und zwar steht hier für Kinder das griechische Wort Paideia, also Kleinkind, das steht für das Baby, für das Kleinkind. Die zwei Kinderbegriffe, die da stehen in dem Text, die sind im Griechischen unterschiedliche Worte. Aber in Vers 14 ist es das Kleinkind. Ich schreibe euch, weil ihr den Vater kennt. Also die erste Aufgabe oder das erste, was ein Baby kennenlernt auf dieser Welt, ist der Vater. Der ist ein bisschen anders wie die Mutter, der kratzt vielleicht und hat eine tiefe Stimme. Aber im Glaube, übertragen auf den Glaube, Gott will als erstes, dass ich ihn kennenlerne, dass ich den Vater kennenlerne, sein Denken, sein Fühlen, ja, dass das Vertrauen wächst, dass ich merke, ich bin gewollt, ich bin geliebt, ich bin wichtig, ja, für Gott. Und je mehr Zeit ich mit dem Vater, mit Gott verbringe, desto mehr kann ich das aufnehmen. Natürlich macht jetzt im Menschlichen nicht jedes Kind die Erfahrung, ja. Das, nicht jedes Kind hat diesen Vater, der wirklich mich bedingungslos liebt, der mich bedingungslos will und trägt. Aber Jesus redet hier als Gott von dem guten Vater, also vom Ideal. Deswegen haben viele Menschen oder Leute, denke ich auch, Probleme, Gott als diesen liebenden Vater zu erkennen, weil man halt oft das eigene Vaterbild mit dahin überträgt. Aber dieser Gott, dieser gute Vater, der will, dass ich ein erfülltes Leben habe, dass ich glücklich bin, ja, wie ein Vater das für sein Kind wünscht. Der soll es mal besser haben wie ich. Ja, ist ja so ein Vaterspruch. Und Gott will, dass mein Leben zum Blühen kommt. Das ist der erste Schritt des Babys, des Glaubenbabys, das es lernen muss. Ja, ich bin geliebt, ich bin gewollt und Gott will, dass mein Leben blüht. Das ist sein Herzenswunsch, dass ich ein erfülltes Leben habe. Und das ist das Fundament für alle weitere Entwicklung. Ja, wenn man an der Stelle, ja, man sagt auch das Urvertrauen, nicht lernt als Kind, ja, dann hat man es im ganzen Leben schwer. Und genauso ist es im Glaube, wenn ich dieses Urvertrauen zu Gott, dass Gott mich liebt, nicht verinnerlicht habe, und zwar auch emotional, also nicht nur im Kopf weiß, das ist so, sondern dass das tief in meinem Herzen drin ist, dann, das ist das Fundament für alle weitere Entwicklungen. Und dieser Schritt, der muss abgeschlossen sein, dass es eine gesunde Weiterentwicklung gibt. In Vers 12 redet er nochmal zu den Kindern und sagt, meine lieben Kinder, ich schreibe euch, weil euch eure Sünden um Jesu Willen vergeben sind. Hier steht im Griechischen das Wort Technia, das ist so das bisschen größere Kind, vielleicht das Schulkind, so in dem Alter. Und das größere Kind, das weiß schon, was ist gut, was ist böse, was mag der Vater, was macht Papa stolz, ja. Das würde Papa nie akzeptieren. Das kennt den Willen des Vaters. Braucht den Vater nicht mehr zu fragen. Also, wenn ich mich erinnere, ich wusste genau, wir haben ja in Unterberg an der Enz gewohnt und als ich klein war, konnte ich noch nicht so richtig schwimmen. Ich habe lang gebraucht und ich durfte nicht an der Enz spielen. Ja, runter an der Enz durfte ich nicht, aber ab und zu bin ich mit meinen Freunden runter, aber ich wusste genau, oh, das darf der Papa nicht wissen. Ja, das ist nicht gut und ich wusste auch, habe auch immer Angst gehabt, wenn ich da reinfalle, ja, was passiert dann? Also das größere Kind kennt den Willen des Vaters, weiß, kann zwischen gut und schlecht unterscheiden und erst in dem Zusammenhang kann man auch über Sünde reden, ja, die Sünde vergeben. Sünde ist nicht eine einzelne Tat, sondern Sünde ist eine Einstellung, ist eine Haltung, ja, letztendlich eine Haltung, die dazu führt, dass ich nicht das bin, was ich sein könnte, dass mein Leben ja nicht zum Blühen kommt. Für Gott ist Sünde gar kein Problem. Steht hier, die Sünden sind vergeben durch Jesus. Durch Jesu Tod ist das Problem Sünde für Gott aus der Welt geräumt. Für Gott ist das kein Problem, aber wir haben ein Problem damit, wenn wir nicht in dieser Bestimmung, in dieser Berufung leben, die eigentlich Gott für unser Leben vorgesehen hat. Ich muss in der Phase natürlich auch zulassen, dass Gott mich hinterfragt, ja. Ist das jetzt gut, was du machst, ja? Ist das jetzt richtig? Dient es dazu, dass dein Leben, dass überhaupt Leben zum Blühen kommt? Ich muss mich in der Phase auch hinterfragen lassen. Aber auch dieser Schritt ist irgendwann ein Stück weit abgeschlossen oder überwunden und dann geht's weiter in Vers 13. Ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr den Bösen besiegt habt, den Teufel. Oder in Vers 14 dann, ich schreibe euch, weil ihr stark seid, das Wort Gottes in euch lebendig und bleibt in euch. Und ihr habt den Bösen besiegt. Also wenn ich nach der Kindheit so in die Pubertät komme, ja, da will ich mein Leben gestalten, da will ich Verantwortung übernehmen, ja, da will ich es anders machen, vielleicht wie meine Eltern. Es ist hier von Stärke, von Überwinden, von Sieg die Rede, ja, das ist die Phase, da bin ich im Aufbruch, ich will was machen, ich will was erreichen. Und er schreibt hier, diese jungen Leute, also in euch ist das Wort Gottes stark und lebendig. Und mit diesem starken und lebendigen Wort in euch, mit diesem Wissen auch, was gut und böse ist, was richtig und falsch ist, kann ich das Böse, den Teufel überwinden. Ja, in dieser Phase, da schieße ich manchmal auch übers Ziel hinaus. Ja, also da erlebe ich Wunder oder da will ich auch Wunder sehen in meinem Glauben. Ich will Siege einfahren und da bin ich manchmal auch radikal, manchmal provokant und wage auch Thesen, die ich vielleicht später nicht mehr so verdrehe, ja, wenn ich ein bisschen weitergereift bin. Aber es ist wichtig, diese Phase durchzumachen, ja, dieses wirklich ausprobieren, Gott herausfordern, nach Wunder sich auch ausstrecken, ja, dass Gott eingreift und ich erlebe die Wunder, ja. Das ist Realität, das zu erfahren. Mit Gottes Hilfe kann ich wirklich das Böse überwinden, kann ich, ja, über Mauern springen. Das ist eine Erfahrung, die macht ein junger Mensch und die muss er machen, um sich weiterzuentwickeln. Irgendwann kommt auch dieses Bild an eine Grenze, ja. Ich erlebe Brüche in meinem Leben, ich erlebe Widersprüchlichkeiten, es ist vielleicht doch nicht alles so eindeutig, wie ich mir es vorgestellt habe. Aber diese Erfahrung, ich kann den Bösen besiegen, also mit Gott sind Dinge möglich, die ohne Gott nicht möglich sind, die mache ich in dieser Phase. Aber dann geht es weiter, die Entwicklung, also das ist nicht der Punkt, wo das Leben stehen bleibt, in Vers 13. Da schreibt er jetzt an die Väter, Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der vor allem Anfang an da war. Ich schreibe euch, und das wiederholt er in Vers 14, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von allem Anfang an da war. Vom jungen Mensch zum Vater sich zu entwickeln, ja, das geschieht auch durch Brüche, durch Widersprüchlichkeiten. Ich muss in der Phase auch oft mein Gottesbild revidieren, aber ich kann an diese Widersprüchlichkeiten reifen. Ja, ich muss nicht dran verzweifeln, verbittern, stehen bleiben, sondern das ist eine Phase, wo ich an Dinge reife, die mir in den Weg kommen. Und dieses Reifen, das entwickelt ein tiefes Verständnis von Gott, der von allem Anfang an da war. Das heißt, ich kann in der Phase oder als Vater diesen Frieden im Herzen, den Gott uns schenken will, den kann ich erleben, auch wenn der Verstand nicht auf alles eine Antwort hat. Aber ich weiß, ich kann immer wieder zu diesem Frieden zurückkehren, den Gott mir ins Herz schenken kann. Ich weiß auch, ich kann Böses besiegen, ja, durch das Wort Gottes, das in mir ist. Also das ist dadurch nicht weg aus meinem Leben. Aber mir hat einen weiteren Blick. Mir sieht, ja, es gibt Widersprüchlichkeiten, die sich nicht auflösen lassen. Aber trotzdem kann ich Gott erleben, kann ich mit Gott Schritte tun. Auch als Vater ist die Glaubensentwicklung nie abgeschlossen. Es wird immer weitergehen, aber das Kennzeichen des Vaters ist, mir reift in dieser Phase mit allem, was wir uns begegnen. Mir reift mit Wunder, die man erlebt. Mir reift aber auch mit Brüche, die man erlebt. Und diese emotionale, das ist im Prinzip eine emotionale, auch eine innerliche Entwicklung, ja, diese Schritte, die müssen eigentlich alle durchlaufen werden. Man kann keinen Schritt überspringen. Auch wie man als Mensch diese Schritte alle durchmacht, kann man im Glaubensleben, muss man diese Schritte durchmachen. Das muss eine ganzheitliche Entwicklung sein, die sowohl mein Herz betrifft, als auch meinen Verstand. Und wenn ich die Liebe am Anfang nicht verinnerlicht habe, die Liebe Gottes zu mir, dann brauche ich gar nicht über Sünde reden. Ja? Das heißt, die Basis ist immer die Liebe. Wenn ich der Willen Gottes nicht kenne, dann kann ich nicht stark werden. Ja? Und wenn ich nicht die Erfahrung der Stärke gemacht habe, dann kann ich auch nicht an Brüche wachsen. Und diese Entwicklung, die beschreibt der Johannes hier und überträgt sie von der menschlichen Entwicklung auf die Glaubensentwicklung. Diese Entwicklung passiert nicht automatisch. Ja? Ich muss sie wollen, ich muss wachsen wollen, ich muss weitere Schritte gehen wollen. Das braucht ein aktives Mitgestalten ich muss erwachsen werden wollen, auch als Mensch. Also es gibt Menschen, die sind mit 50 noch nicht erwachsen, ja, aber ich muss das wollen, ich muss reifen wollen. Dazu braucht es Eltern, braucht es Erzieher, braucht es Lehrer oder eben auch in der Gemeinde, im Glauben, Vorbilder, Förderer, auch Kritiker, auch Widerstände, um an dieser Stelle im Glauben wachsen zu können. Und wachsen ist Wandel. Das Bild von Gott ändert sich. Es ist ja so, Gott selber ist unwandelbar, aber kein Mensch hat Gott je gesehen. Ja, in der ganzen Bibel nicht. Gott ist auch außerhalb unseres Verstandes. Er ist eine Dimension außerhalb. Wenn er uns geschaffen hat, ja, ist er nicht Bestandteil von unserer Welt. Und deshalb ist unser Verstand immer begrenzt und wird Gott nie als Ganzes erfassen können. Aber um trotzdem von Gott reden zu können, brauchen wir Bilder. Wir müssen von Gott immer in Bildern reden. Wir können nicht anders von Gott denken als in Bildern. Bild Jesu ist der Vater, der Papa. Ja, das ist ein Bild für Gott. Aber uns muss immer bewusst sein, diese Bilder haben alle Grenzen. Ja, die beschreiben einen Teilaspekt von Gott, aber nie das gesamte Bild von Gott. Ich muss immer offen sein, dass Gott noch mehr ist als das, was ich sehe im Moment. Paulus schreibt an der Stelle auch, all unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Als Kleinkind, da habe ich den Eindruck, der Papa hat alles in der Hand. Papa regelt alles, der macht alles, der sorgt für alles. So darf ich das Bild auch haben, wenn ich am Anfang im Glaube bin. Und die Erfahrung werde ich auch machen. Gott sorgt für alles, Gott sorgt für mich. Ich bin geborgen in Gott, geborgen im Papa. Aber irgendwann kommt der Punkt, ja, wo ich merke, nehme alles, was passiert, ist Gottes Wille. Ja, da passieren Dinge, wo ich denke, kann ich jetzt nicht mit meinem Gottesbild vereinbaren. Das Gottesbild kommt an Grenzen. Deshalb betet auch Jesus, dein Wille geschehe im Vater unser. Das heißt, das nächste Gottesbild oder ein weiteres Gottesbild ist, es passiert nicht alles auf dieser Welt nach Gottes Willen, sondern Gottes Wille muss in die Welt hereingetragen werden, hereingebetet, hereingebracht werden durch uns. Das ist ein Bild, das widerspricht sich zum ersten, aber es ist eine Weiterentwicklung und das muss uns einfach bewusst sein, dass diese Gottesbilder oft Weiterentwicklungen sind, dass die alle in bestimmte Rahmen eine Gültigkeit und ein Recht haben, aber dass man sie nie für absolut setzen darf. Das sagt auch das zweite Gebot letztendlich, du sollst dir kein Bildnis machen von Gott. Da wird ja oft dieses physische Bild gemeint, das irgendwo steht, irgendein Götzenbild. Aber meines Erachtens ist der eigentliche Sinn drin, du sollst dir kein fixes Bild von Gott machen und nimm offen sein für andere Aspekte. So ist Gott auch. Wir müssen offen sein für Weiterentwicklung von unserem Bild von Gott und müssen das auch teilweise an die heutige Entwicklung anpassen, an die heutige Gesellschaft, an den heutigen Wissensstand, an das heutige Art zu denken. Müssen wir das Bild, das Reden von Gott anpassen, auch wenn Gott im Hintergrund sich nicht wandelt, aber unser Reden und Denken, unsere Vorstellung von Gott, die wandeln sich auf jeden Fall im Laufe des Lebens, aber auch im Laufe der Zeiten. Also selbst wenn wir in die Bibel reingucken, wandelt sich das Bild von Gott, wie wir über Gott reden. Auch Moral wandelt sich, das sieht man ganz deutlich in der Bibel. Also die Regeln, wie wir zusammen leben, die haben sich schon immer an die gesellschaftliche Entwicklung angepasst. Beim König David, der hatte viele Frauen. Das war, an keiner Stelle wird es verurteilt, ja, dass man viele Frauen hat. Das war zu der damaligen Zeit normal. Es wird kritisiert, wie er mit seinen Frauen umgeht, ja. Oder mit dem Ganzen drumherum. Aber dass ein Mann viele Frauen hat, war Standard. Als ich in Liebenzell war, einen Zivildienst gemacht habe, vor in den 80er Jahren war es biblisch, dass alle Frauen einen Rock tragen. Auf dem Missionsberg hat man keine Frau ohne Rock gesehen. Ja? Das war biblisch. Beides sind Moralvorstellungen, wo wir heute sagen, nee, das können wir heute nicht mehr so sehen. Ja? Das hat sich weiterentwickelt, das hat sich gewandelt. Das sind einfach so Beispiele. Moralische Vorstellungen sind immer zeitgebunden. Ethik, also die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, ja, wie wir beurteilen, was gut und schlecht ist, das ist eine andere Sache. Die ist nicht wandelbar. Zumindest christliche Ethik, die hat eine Grundlage. Wäre jetzt aber Predigt für sich, ich möchte es nur andeuten an der Stelle. Ja. Ethik ist das, wie wir beurteilen, was gut und was böse ist oder was richtig, was falsch ist, was blühendem Leben dient oder was Leben zerstört. Darum geht es am Ende. Und ich denke, wenn wir uns bewusst sind, dass Wachstum immer mit Wandel verbunden ist, dann muss auch Wandel keine Bedrohung mehr sein. Und das ist vielleicht eher ein Wort an Ältere, ja, wo man diese schnelle Veränderung immer mehr als Bedrohung wahrnimmt. Es ist auch Wachstum. Der Wandel ist auch Wachstum, eine Weiterentwicklung. Und in dem Sinn muss man es nicht unbedingt als Bedrohung sehen, wenn sich Dinge, wenn sich Gottesbilder, wenn sich Moralvorstellungen wandeln und weiterentwickeln. Wir sind ja als Menschen alle soziale Wesen. Das heißt, wir brauchen Beziehung zu anderen Menschen, um uns gesund zu entwickeln. Hier als Baby. Ein Baby braucht eine Familie, braucht Menschen um es herum. Und nur in guten Beziehungen kann unser Leben zum Blühen kommen. Wir brauchen gute Beziehungen. Auch als Christen, als Menschen, die auf dem Weg mit Gott sind, brauchen wir gute Beziehungen zu Mitmenschen, die uns auf dem Weg fördern, die uns helfen, die uns manchmal auch korrigieren, hinterfragen. Und unsere Gemeinde ist so eine Gruppe. Ja, wir sind Menschen, wir wollen Gott immer mehr kennenlernen. Wir wollen wachsen im Glauben. Aber ich denke, uns muss bewusst sein, dass auch in unserer Gemeinde eine ganz große Bandbreite von Entwicklungsstufen da ist. Also so wie wir Kinder, wir haben Jugendliche, wir haben Alte, wir haben mittendrin. Ja, so wie wir physisch einfach eine ganz große Bandbreite an Menschen hier haben, haben wir auch geistlich eine ganz große Bandbreite an Menschen hier. Wir sind keine homogene Gruppe, aber wir müssen lernen, das nicht als Bedrohung zu sehen, sondern als Bereicherung. Wir können voneinander lernen, wir können einander fördern, wir können einander helfen, eben zu wachsen, im Glaube zu wachsen, zu Vätern und Müttern im Glaube zu werden. Und das sehe ich als die Aufgabe oder der Kern unserer Gemeinde hier, ja, uns einander zu fördern, nicht zu verurteilen, ja, also, sondern einander zu fördern. Oder um es mit Martin Benz zu sagen, ich wünsche mir, dass unsere Gemeinde hier, dass jede Gemeinde der barmherzigste Ort in der Welt ist. Der Ort, ja, wo wir barmherzig miteinander umgehen, in dem Wissen, unsere Erkenntnis ist alles nur Stückwerk. Jeder hat aber einen Teil und kann einen Teil beitragen. Und wir können voneinander lernen. Wir können uns gegenseitig stützen, unterstützen, Vorbilder sein in der Weiterentwicklung unseres Glaubens, im Wachstum unseres Glaubens. Und so ist Wandel auch gleichzusetzen mit Wachstum. Ich möchte beten. Vater im Himmel, und ich danke dir, dass du uns zusammengestellt hast als Gemeinde, dass du ja, uns berufen hast, einander zu dienen, einander zu helfen, zu wachsen im Glauben, geistlich zu wachsen zu dir hin. Und dafür möchte ich dich bitten, dass du ja, dieses Verständnis ganz tief in unser Herzen pflanzt, dass du wirklich auch deine Liebe in unser Herz als Basis pflanzt, dass wir nicht mehr dran zweifeln müssen, dass du uns liebst, sondern dass wir auf diesem Fundament Schritte gehen können, uns weiterentwickeln können, uns auch Fehler leisten dürfen, uns auch ja, Dinge ausprobieren dürfen, immer in dem Wissen, du bist da und du trägst uns. Ich danke dir, dass wir das jetzt auch feiern dürfen im Abendmahl, diese Gemeinschaft, und ich bitte dich, dass du ja wirklich jetzt auch uns dazu bereit machst und uns füllst mit deiner Gegenwart. Amen. Wir wollen noch den Segen Gottes empfangen und ich bitte euch dazu aufzustehen. Geht in Frieden und glaubt fest, dass Gott euch bei eurem Namen gerufen hat. Geht in Frieden und entdeckt, wie schön es ist, Gottes Liebe weiterzugeben. Geht in Frieden, denn Gott ist bei euch mit seinem Trost und seiner Liebe. Amen.